Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Es sind Basketballwochen, die in ihrer Schnelligkeit uns fast entgleiten. Und deswegen ist es auch gar nicht so einfach, als Podcast-Crew sich zu überlegen, wann nimmt man eigentlich auf? Wie nimmt man auf? Wie versucht man irgendwie vor der Welle zu sein? Man ist der Welle eigentlich immer hinterher. Und deswegen, liebe Freunde, gibt es tatsächlich, das ist etwas, was ihr sonst nur von großen Nationalmannschaftsturnieren kennt oder vor allem von unseren Roadtrips, es gibt mal wieder die gute alte Feierabendfolge von Abteilung Basketball mit einem Per Günther, der sich gerade durch eine Overtime kommentiert hat bei Paris gegen Fenerbahce. Wir haben die Füße oben, wir sitzen hier in dem Konferenzraum, in dem wir uns sonst auf die Spiele vorbereiten. Und Günni, ich hoffe, es ist noch was übrig im Tank. Du hast nicht alles gelassen im Live-Kommentar gerade.
Nee. Ich habe dann die letzten Minuten extra was angespart. Es ist jetzt 23:24 Uhr. Ja, ist ein bisschen Wut im Bauch einfach. Die Playoffs laufen nicht so, wie ich mir das vorstelle, muss ich sagen.
Wir haben gerade einen Sweep kommentiert, über den wir gleich sprechen. Und dann das Parallelspiel ist mit unserem Spiel zu Ende gegangen, weil wir in der Verlängerung waren.
Ja.
Kollege Körner hat sich um Olympiakos bei Real Madrid gekümmert. Und das ist das vorrangig?
Also, ich würde es mal grob umreißen. Es ist eine generelle Situation, wo LeBron sieht alt aus, Luca sieht langsam aus, Dame Lillard reißt sich die Achillessehne, Paris ist mit Maodo und Kratzer und Herrera, die drei Deutschen sind schon raus. Ja. Madrid gewinnt ein Spiel. Es ist einfach, Franz Dreier sieht wieder komisch aus. Es passieren viele Sachen, die mir nicht gefallen. Und ich würde gerne, dass, wenn die Playoff-Zeit ist, dass die Dinge einfach immer die Mannschaft gewinnt, von der ich möchte, dass sie gewinnt.
Es ist eine fantastische, so wie man früher Sport konsumiert hat, macht man das in den Playoffs. Das finde ich sehr gut. Um vielleicht deine Laune erstmal kurz zu heben, muss man ja mal sagen, dass du ja dich mal wieder für Mama Magenta geopfert hast. Denn du warst ja eigentlich wieder on Tour und zwar nicht im Sinne des Basketballs. Ich habe die wichtigste Frage in dieser ganzen heutigen Folge ist, ob du jetzt ein Billie Eilish Ultra bist.
Nein, bin ich nicht. Bin ich leider nicht.
Ihr habt einen Kopenhagen-Trip gemacht?
Genau, ich war erst mit ein paar Freunden in Kopenhagen 2 Tage. Und dann ist meine Frau noch dazu gestoßen und wir waren bei Billie Eilish. Und ich bin generell jemand, der sich sehr faszinieren lässt, auch zu Konzerten zu gehen, mit denen ich wenig bis gar nichts sogar zu tun habe.
Ja.
Und auch viele Sängerinnen, die eher meiner Frau zuzurechnen sind. Also wie gesagt, ich war bei Adele in München letztes Jahr. Das war eines der coolsten Konzerte, bei denen ich so war. Wir haben Cleo Soul in der Radio City Hall in New York gesehen. Das war überwältigend. Und jetzt sind wir in die Höhle der Teenies gestoßen. Und ich war mit meiner Frau in Kopenhagen in der Royal Hall. Und wir waren umgeben von 17.000 verrückten Kids und aber auch wirklich, also heterogener das Publikum, als man sich das so vorgestellt hat. Und ich kenne vielleicht 4 Billie Eilish Songs. Und von dem neuen Album habe ich gar nichts gehört. Und es war eine halbe Stunde lang wirklich spannend, einfach zu sehen, die Reaktion, was physisch mit den Kids um dich herum passiert,
ja,
wenn, also was da einfach los ist. Aber so nach einer Stunde hat sich das dann auch abgenutzt und dann blieb einfach noch viel Musik mit der ich nichts tun kann.
Ich komme mal kurz zu dir rüber, weil so wie wir hier gerade sitzen, du zu mir rüber guckst, ist das Mikro, was ich dir hier angeklemmt habe, noch nicht perfekt positioniert. Wir wollen natürlich auch den puren Günther-Ballerschen Bariton hören. Okay, also kein Billie Eilish Ultra, habe ich verstanden. Ansonsten bist du ja relativ regelmäßig in Kopenhagen, wie ich schon gemerkt habe. Mhm. Das ist eine Stadt, die ich vielen Menschen immer ans Herz lege. Die kann man eigentlich gut machen. Ne?
Kann man sehr gut. Man kann aus Hamburg natürlich auch fantastisch machen. Mit der Fähre, mit dem Auto 4 Stunden, mit dem Zug vielleicht gerade so 5 Stunden. Vom Dammtor kann man durchfahren. Und es ist einer dieser Städte, wo auch die Verwunderung wächst. Und je häufiger du hinfährst, umso mehr siehst du von ihr. Und so klarer wird die, dass es keine hässlichen Ecken gibt. Das ist schon verstörend in Kopenhagen.
Das stimmt, ja.
Es ist wirklich so, am Anfang siehst du, weißt du, bewegst dich quasi nur ums Wasser rum und siehst natürlich nur so, weiß ich, die alte Burg und so, die krassen Museen. Und dann erweiterst du immer nach und nach deinen Umkreis und jetzt bist du schon in den Ecken, die keiner kennt. Und die sind auch einfach nochmal verschieden und einfach wirklich wunderschön. Und ich habe einfach noch keine hässliche Ecke in dieser Stadt gesehen. Und wenn du es dir erlauben kannst und da essen und in die Restaurants gehen kannst und so, dann wirst du Dinge auf deiner Gabel haben, die einfach von unfassbarer Qualität sind.
Kulinarischer Trip mit tiefen Taschen muss man mitbringen im Zweifel. Ja. Also kann man, ja. Aber also fantastisch. Und siehst du, es hat funktioniert. Ich sehe doch sofort, ja, dass ein bisschen die Wut aus deinem...
Weg. Ich weiß gar nicht, ob das zuträglich ist für unser Produkt, für die Klickzahlen, wenn der Hass jetzt weg ist, wenn ich jetzt beseelt bin.
Es ist ja eine Mischung. Der Hass kommt ja wieder zurück. Also
er kommt gleich wieder da.
Er kommt wieder zurück. Also was machen wir? Ihr habt jetzt den Ausflugstipp habt ihr bekommen von uns. Euroleague Playoffs Stand Dienstagabend. Das versuchen wir jetzt mal abzubilden, auch das, was wir letzte Woche gesehen haben. Ein ganz kurzer Blick in die NBA, aber wirklich nur ein ganz kurzer Blick. Du hast es ja schon angerissen. Wir haben hier zum Start in die Sendung übrigens gleich mal einen Doku-Tipp für euch auch noch. Als wäre nicht sowieso schon genug zu gucken in dieser basketballlastigen Zeit, ist auch noch am Sonntag die neue Folge The Huddle erschienen. Und es kommt im Mai auch noch eine, am 18. Jetzt in der Folge ist man vor allem mit Nils Giffey unterwegs. Und das ist immer eine gute Idee, finde ich. Einer der sympathischsten Menschen überhaupt mit Nick Weiler-Bepp beim Minigolf. Und dann kommt die 10. Folge Mitte Mai. Und da taucht man dann nochmal ganz exklusiv ein hinter die Kulissen von diesem ganzen Play-In-Wahnsinn, wo wir auch mit dabei sein durften. Roter Stern mit Bildern aus der Kabine und so weiter und so fort. Und es blicken Spieler und Verantwortliche auf die Saison zurück. Das also der Tipp an dieser Stelle. Und jetzt würde ich sagen, hüpfen wir mal rein. Ich weiß... Ehrlicherweise nicht. Ich habe versucht, bei Social Media zu fragen, wie Menschen, die gerade wirklich Euroleague und NBA verfolgen, wie sie den Überblick behalten. Es ist, sobald man glaubt, man hat den Überblick, ist er eigentlich schon wieder überholt. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem, was wir gerade gesehen haben. Paris gegen Fenerbahce. Die Wohlfühlstory dieser Saison oder eine der Wohlfühlstories ist beendet, denn Paris wird gesweept mit 0-3. Und es haben sich auch in der Übertragung, die wir gerade hatten, in diesem Spiel, was in die Verlängerung gegangen ist, ein paar Fragen aufgetan. Du bist verzweifelt über weite Strecken dieses Spiels, wie du es, glaube ich, auch schon in Spiel 1 bist, daran, ja, wenn man ketzerisch ist, würde man sagen, dass Thiago Splitter seiner Identität treu bleibt. Kannst du mal kurz ein bisschen aufklären, die vielleicht auch dieses Spiel gerade nur in Ausschnitten gesehen haben oder noch gar nicht gesehen haben, wo du ein Problem hast mit Splitter und Paris auf Euroleague-Playoff-Level?
Also ich habe zwei Probleme mit unserem Boy aus Brasilien. Ich glaube, er hat die erstmal eine gute Saison gecoacht. So. Aber mehr auch nicht. Für mich war er nicht in der Coach of the Year-Diskussion. Nicht, wenn man die Gänze der Saison betrachtet.
Er ist Dritter geworden in der Wahl hinter Jasikevičius und Batsogas und ich glaube gleich auf mit Herbert.
Ja, und für mich ist die Leistung von Herbert deutlich höher zu ranken, bei mir persönlich, auch weil ich die Tendenz nicht unbedingt mochte. Ich fand Paris in der ersten Hälfte der Saison natürlich deutlich stärker als in der zweiten. Die Ergebnisse sprechen da eine sehr klare Sprache. Erstmal zwei Sachen bei dem Spiel. Also die Hauptdiskussion bleibt, die war schon bei Spiel 1 bei mir. Es ist jetzt eine Playoff-Situation. Du hast eine klare Systematik, wie du dein Coaching-Approach ist folgendermaßen. Du startest mit deinen ersten 5 und dann kommt definitiv Shorts nach 3,5-4 Minuten auf die Bank. Aber nicht nur Shorts, sondern in den meisten Fällen hast du nach spätestens 5 Minuten quasi schon 10 Spiele eingesetzt. Und hast wahrscheinlich sogar schon einen Blockwechsel durchgeführt.
Ja. Fünf raus, ja. Fünf rein.
Genau. Und gerade auch den extremen Grad dieser Blockwechsel erschließt sich mir nicht. Wir kennen das auch von anderen Trainern. Ja, Batsokas hat das beispielsweise auch lange gemacht. Für mich gibt es da jetzt viele Ansatzpunkte. Gerade der Qualitätsabfall zwischen der ersten 5 bei Paris und der zweiten 5 bei Paris ist sehr stark. Deswegen stelle ich mir aus meiner Spielerperspektive immer vor, dass es mich auch für mich einfacher wäre, beispielsweise, wenn ich ich müsste einen TJ Shorts ersetzen als Backup, dann würde ich das noch lieber tun, wenn von den anderen 4 Spielern aus der ersten 5 3 draufblieben. Weil ich das Gefühl habe, ich habe eine Säule, ich habe da einen Ward als einen Anker. Ich kann jetzt reinkommen und dem und denen den Ball geben. Oder ich weiß, um mich herum sind vielleicht schon Leute, die schon einen Wurf getroffen haben und so weiter. Und ich kann mich einfach da reinfügen. So, jetzt ist die Extremsituation natürlich oft, dass er Hifi schnell für ihn bringt. Das heißt, Hifi ersetzt dann Shorts, indem er auch gleich hyperaggressiv Basketball spielt. So. Aber jetzt gerade in den Playoffs und auch in den letzten Wochen ist es dann einfach wirklich mir zu scharf, dass oft nach 3 Minuten 30 auf den Punkt einfach 5 neue eiskalte Spieler kommen.
Und völlig unabhängig davon, was auf dem Parkett gerade passiert. Weil heute hatten sie wieder mit Shorts und Co. einen sehr guten Start.
Genau.
Und du hast völlig zu Recht gesagt, ja, jetzt make den doch. Es funktioniert doch gerade.
Also, für mich ist die Situation folgendermaßen. Du gehst natürlich philosophisch, kannst du sagen, ey, wir haben mit dieser Situation, haben wir 10 Spiele in Folge gewonnen.
Ja.
Und das ist unsere Identität. Wir haben da 5 Ideen. Selbst wenn wir vielleicht einen kurzen Run abgeben, wir kriegen dann hinterher wieder dadurch die Frische und dann kommt der genau dafür und so weiter. Da ist sicher, steckt super viel Gehirnschmalz drin von Paris. Für mich ist beispielsweise das erste Spiel in der Playoff-Serie eine absolute Extremsituation. Du hast Fenner als eine der besten Mannschaften der EuroLeague unter massivstem Druck das erste Spiel gewinnen zu müssen.
Als Favorit?
Verlierst du das erste Spiel, kannst du das zweite Spiel gewinnen und musst nach Paris und bist im Zweifel, kommst du nicht nochmal nach Istanbul zurück.
Ja.
So, deswegen haben wir das, finde ich, gesehen. Ich weiß nicht, inwiefern das statistisch belegt ist. Für mich ist einfach, es lastet massiver Druck auf dem ersten Spiel. Und das ist fast ein Vorteil für die, in Anführungszeichen, befreit aufspielende Gast. Ist es noch ein lower Seed, also niedriger in der Tabelle, und der kann zum Favoriten fahren und ist völlig unbeschwert. So. Und in Spiel 1 startet Paris gut, Shorts macht die ersten 6 Punkte für Paris und er geht nach 3 Minuten 30 auf die Bank. Und für mich ist das, wenn ich das Gespür sehe, wenn ich sehe, wie verunsichert Fenner ist, wie wenig Fluss in ihrem Spiel ist, dann selbst wenn Shorts eingewechselt wird und der Spielstand wäre immer noch plus 5, denke ich mir immer sofort, was wäre geblieben, wenn er drauf gewesen wäre? Vielleicht bist du mit 12 vorne. Vielleicht ist es ein absoluter Blitzstart. Vielleicht muss Jesse Kivicius 2 Auszeiten nehmen im ersten Viertel und verliert sich völlig. So, und du weißt nicht, ich bin einfach jemand, der an Dynamiken in sowas glaubt. Und Paris verliert das erste Spiel knapp, hat lange Siegchancen und gibt es quasi final in der letzten Minute ab. So, und wir wissen nicht, hätte, wäre, wenn, wissen wir nicht. Wie auch immer. Und jetzt ist das nächste Spiel und du spielst
Rücken zur Wand.
Und jetzt musst du es einfach machen. Und jetzt macht das eben im vierten Viertel. Jetzt spielt Shorts eben im vierten Viertel durch und sie haben eine Aufholjagd und sie kommen noch in die Verlängerung. Und da nochmal einfach, um die totalen Zahlen zu sagen. Shorts spielt im ersten Spiel, glaube ich, 26 Minuten, im zweiten 24. So, und jetzt reden wir haben wir eine MVP-Diskussion. Und wenn wir die MVP-Diskussion haben, dann muss da, wenn das Argument ist, Shorts soll auf dem Level spielen, auf dem er spielt, aber kann das nur für 25 Minuten, dann gehört er für mich nicht in die gleiche Kategorie wie Kendrick Nunn. Weil auch wenn, das ist jetzt auch so, jetzt kommen wir bitte nicht mit den 2 schwachen Spielen von Kendrick Nunn, vorher hat er 35 überragende gemacht.
Ja, ja.
Aber Kendrick Nunn ist in der Lage, den gleichen Basketball zu spielen für 37 Minuten und auch für 45, wenn du ihn einmal brauchst. Und das ist für mich eine Qualität. Und wenn wir als Organisation sagen, wir müssen TJ Shorts schützen, weil wir lassen ihn nur 25 Minuten gehen, dann denke ich mir, dann verliert er an Wert. Dann ist das eine Schwäche für mich. So. Und dann nochmal, das Spiel geht wieder so los, 9-4. Ich glaube, Shorts macht 7 Punkte von den ersten 9 und er geht nach 3 Minuten 30 auf die Bank. Und du bringst 5 Spieler, die überhaupt keinen Rhythmus haben. Und ja, und darüber hinaus sieht aber diese Mannschaft auch in einem Spiel wie heute und auch phasenweise in diesen Playoffs nicht aus wie ein Uhrwerk, wie eine Maschine, wie etwas, was gecoacht wird von einem verrückten Finnen, der dafür sorgt, dass die Spieler sich blind verstehen, blind rotieren, blind wissen, zu jeder Zeit Time and Score, was 7 Sekunden, wir haben noch einen Teamfoul, wir wissen glasklar, was wir jetzt machen. Wir foulen erst beim zweiten Dribbling, wir foulen nicht 10 Meter weg, wir foulen auf keinen Fall beim Drei. All diese ganzen kleinen Sachen habe ich disziplinierter gesehen bei Coach Isalo. Ein Spiel von der Wichtigkeit mit den Fehlern, so wie sie heute gemacht haben, habe ich bei Isalo, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich das gesehen habe.
Das sind ja locker mindestens 2 Hände voller naiver Fehler gewesen, die du zusammenrechnen
die
kannst.
Die Switches Falsches waren katastrophal. Die ersten Würfe, von die Biberovic bekommt, waren einfach fehlende Kommunikation. Das ist ein kleiner Ghost-Screen oder ein kleiner Guard-to-Guard-Screen und dann ein Pop von einem Werfer. Und das ist einfach ein Switch. Und da siehst du, wie sie von der Rolle sind. Dann ab und zu mal so ein Doppeln am Ball für einen Spieler bei 10 Meter Entfernung eingestreut. Das wird sofort bestraft. Ja. Immer wieder. Jedes Viertel war schlechtes Foul-Management. also dann haben sie mal Fouls genutzt, dann, die waren aber dann überhaupt nicht taktisch eingesetzt, sondern die waren einfach verschenkt oder dann haben sie keine Fouls gemacht, nicht im Fastbreak gefoult und du hast einfach so einen brutalen Kontrast gehabt zu der Mannschaft von Jacek Vicius. Nahezu alle Spiele in Rhythmus. Du kannst einen Spieler nach dem Devin Hall mit Impact, Biberovic mit Impact, Hayes Davis mit Impact, Wade Baldwin mit Impact,
plus Cam Birch mit
Impact, Daishon Pierre mit Impact, ja. Alle Spieler, Eric McCollum mit Minuten, alle Spieler, Guduric mit Minuten, alle Spieler geben dir was und du hast einfach eine insgesamte Cleverness. So, das kann man auch argumentieren. Natürlich sind das auch viel erfahrene Spieler. Ist auch klar, wie viel Verantwortung kommt da jetzt zum Coach. Aber heute, das Spiel war so fehlerlastig, dass ich da... Da muss man im Zweifel dann auch einfach zumindest dem Spieler eine Teilschuld dem Trainer eine Teilschuld einräumen.
Ja, viele Fehler sowohl auf dem Parkett als aber vielleicht dann auch wirklich neben dem. Also, das ist dann ja so eine Grundsatzfrage, ne? Wenn dich deine Identität als Underdog überhaupt in den Play-In und dann in die Playoffs bringt. Aber die Playoffs und gerade in einer Serie, wir haben es ja auch mit DeMond Green in unserer Preview besprochen, der sagte auch, ich bin gespannt, was die machen, wenn der Plan A nicht funktioniert. So. Ja. Und jetzt haben wir wieder über drei Viertel gesehen, du hast zu Beginn des Schlussviertels gesagt, das Spannendste an diesem ganzen Spiel ist, ob es gleich wieder einen Blockwechsel gibt, wie die ersten drei Viertel. Und er hat es nicht gemacht. Er hat dann einzeln getauscht und Shorts ist die ganze Zeit drauf geblieben.
Ja, der Rücken ist dann, das ist dann für mich, fehlt dann fast auch die Konsequenz wieder.
Ja.
Also dann ist jetzt wirklich die allerletzte Ausfahrt. Jetzt sind wir 5 hinten, letztes Viertel, und die Serie auf Messers Schneide. Und dann ist das erste Mal, dass er sagt, okay, jetzt lasse ich Shorts durchspielen.
Ja.
Und er hat ja offen, Shorts hat dann in der Overtime jetzt auch keine Hinterhand mehr abgeleistet, da kann man auch sagen. Aber da hat er 15 Minuten am Stück gespielt. Er sah jetzt nicht fix und fertig aus. Klar, hättest du dann sagen können, aber okay, was ist am Donnerstag? Aber du musst erstmal in den Donnerstag reinkommen. Ja, so. Ja, ja. Also, ja, es ist erstmal eine Philosophiefrage und trotzdem, ich habe ein Problem damit, wenn wir, es gibt Dinge, die, wo wir glauben, dass wir sie established haben, als allgemeingültig. Und 5 kalte Spiele einzuwechseln in einem brutal wichtigen Spiel, ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, wer mir erklärt, also, was da der Vorteil sein soll.
Und damit nimmt man auch nichts von einer tollen Pariser Saison weg, sondern das ist jetzt einfach dann vielleicht der nächste Evolutionsschritt. Wobei man ja dazu sagen muss, da müssen wir ja erstmal gucken, wie man überhaupt diesen Schritt gehen kann kommende Saison mit anderem Personal, wahrscheinlich kein Shorts mehr, kein Hefi, kein Jantunen, kein Ward und so weiter. Wie sehr werden die überhaupt diese Identität, die Isalo da reingepackt hat, überhaupt weiterführen können?
Das ist die große Frage, aber es geht eben auch darum, gar nicht das Paris abzustrafen, aber es geht einfach, ich meine, sie hätten das erste Spiel sehr, sehr gut gewinnen können.
Ja, ja.
Und sie haben heute das Spiel nach Verlängerung verloren.
Ja.
Mit brutalen Fehlern. Das heißt, also deswegen, wenn du die anguckst, für mich die Stärke beider Mannschaften, so wie sie performt haben. Ja, Paris hat ihren Dreier nicht getroffen. Wie gesagt, Jantun völlig verschwunden. Auch Ward heute über weite Strecken nicht da. Ansonsten weitere, die Malcolms und Wataras, also so 7., 8., 9. Mann, gar nicht existent. Trotzdem hätten sie Spiele gewinnen können gegen Fenner. Und hätten es daraus tatsächlich eine Serie machen können. Lass es 2-1 stehen und du hast dann das 4. Spiel in Paris. So, who knows? Vielleicht fängt der Dreier an zu fallen. Vielleicht hat Jantun Platz der Knoten. All diese Geschichten. Von daher, diese Serie sieht so, so klar aus. Und für mich ist sie inhaltlich weniger klar gewesen. Und für mich ist das Coaching-Duell einer der entscheidenden Gründe, warum das jetzt so einfach zu quantifizieren ist.
Das ging an den Trainer des Jahres. Letztes Wort noch zu Paris. German Watch. Mauro Loh hat nach über einem Monat mal wieder 5,5 Minuten gespielt. Auch relativ früh schon reingekommen. Dann auch mal einen gescored. Die Bewegungen sahen gut aus. Seba Herrera hatte am Wochenende, als Paris den französischen Pokal gewonnen hat, Gott sei Dank er ist 0-7 gewesen in den ersten beiden Playoff-Spielen. Dann kam der Pokal, da hat er 3 Dreier getroffen. Heute hat er wieder dann 2 versenkt. Leon Kratzer sah nicht so glücklich aus in vielen Situationen und trotzdem nochmal Hut ab an Paris für diese Saison. Und wenn wir es jetzt umdrehen, dann kommen wir nochmal zu Fenner, denn die stehen jetzt als erster Final Four Teilnehmer fest mit einem Biberovic, der ins Spotlight aber nicht nur so ganz langsam reingegangen ist, sondern der hat auf dem Weg dahin noch 3 Leuten den Ellbogen in die Rippen gehauen und explodiert jetzt einfach, nachdem er in Spiel 2 schon sein EuroLeague Career High rauspackt. Packt er das heute nochmal on top? Du hast in der Übertragung darauf hingewiesen, Paris hat ihm auch früh den Rhythmus gegeben mit unnötig offenen, einfachen Dreiern, wo er dann auch schnell trifft. Und trotzdem ist das krass. Und trotzdem ist das, wird das sehr interessant zu sehen sein im Halbfinale, was der für einen Einfluss haben wird. Diese Mannschaft wirkt schon, die wirkt immer so bei sich, ne?
Ja, du hast einfach eine wahnsinnige Tiefe und du bist an einem Saisonzeitpunkt und wir werden gleich noch über andere Mannschaften sprechen und da, wie der Saisonzeitpunkt da so ist, einfach wirklich mit einer, sie haben sich eine Welle aufgebaut, sich das erarbeitet in der Saison, wo sie mit Verletzungen zu kämpfen hatten, mit Scottie Wilbekin angefangen und Wade Baldwin raus und eine Zeit lang war es irgendwie als mit Hayes Davis absoluter Alleinunterhalter und jetzt sind sie, glaube ich, im ersten Spiel hatten sie 6 Spieler, die zweistellig gescored haben. Heute waren es auch wieder, glaube ich, 7 oder 8 Spieler, die 8 oder mehr Punkte gemacht haben. Du hast, wie gesagt, immer wieder Stretches von Mannschaften, von Teams, von Spielern, die Viertel irgendwie ein Gesicht geben, eine Farbe geben. Und Biberovic ist für mich so ein bisschen reingerückt, auch in diese... Auch da ist das natürlich jetzt verzerrend im Moment. Wir sind da Gefangene des Moments, aber wenn du jetzt anfängst, so über diese Top-Euroleague-Rollenspieler nachzudenken, dann ist er einfach ein Baustein. Er ist 2,1 Meter groß, er hat so gut wie nie Turnover, er verteidigt, er ist wirklich für mich ein absolut underrated Verteidiger. Hat heute auch wieder immer wieder in 1-gegen-1-Situationen einen Spieler vor sich gehalten, gut geholfen, hat eine gewisse Länge, kann spät contesten und noch die Würfe schwer machen. Und er ist eben absolut tödlich in Catch-and-Shoot-Situationen, wirklich tödlich, bewegt sich super ohne Ball und hat aber auch ist in der Lage, sich, wenn er ein bisschen Rhythmus aufgenommen hat, mit einem super rechts nach links Crossover Platz zu verschaffen und irgendwie dann auch einen schweren Fadeaway loszuwerden. Und ja, Topscorer in Partie 2 und Partie 3.
Mit jeweils Tarek Biberovic, über 20
gemacht.
Ja. Also da höre ich viele Argumente, die ihr für euch jetzt quasi mitnehmen könnt, warum die auch wirklich das Zeug dazu haben, den Titel zu gewinnen. Es geht im Halbfinale gegen den Sieger der Serie Panna gegen Efes. Zeitpunkt dieser Aufnahme findet Spiel 3 morgen Abend statt. Es wird definitiv ein Spiel 4 geben, weil Efes 1 klauen konnte. Aus dem Oaka raus, Mittwochabend dann das erste Spiel in Istanbul. Wahnsinnsbilder, Panathinaikos wird mit einem offenen Training in die Türkei geschickt. Im Oaka mit 12.000 Fans in der Halle. Das war schon, da siehst du schon, was da für eine Wucht drin steckt. 12.000 Fans in diesem Tempel bei einem offenen Training. Krass. Also wenn das keinen Boost gibt, weiß ich auch nicht. Und trotzdem, also das ist ja mit Abstand die Serie dieser Playoffs.
Ja.
Wir reden mal sportlich drüber und dann gibt es aber noch, also es gibt ja noch so viele Nebengeschichten zu dieser Serie. Was hast du für Takeaways von diesem, Panna gewinnt das erste Spiel mit 4, dann Efes das zweite mit 3. Erstmal Hut ab Efes, oder wir haben ja auch drüber gesprochen, ganz so überraschend ist es nicht, dass sie ihnen zumindest gut Paroli bieten können.
Nein, ich glaube, dass wir da auch ein gutes Gefühl vor der Serie hatten. Efes kommt als absolut heißeste Mannschaft in diese Playoffs. PJ Doja hat genau den Impact, von dem wir gedacht haben. Es ist ein Shane Larkin, der sein Spiel nochmal 2 Level erhöht. Sie haben mit Poirier einen Großen, der eben genau da in diese vermeintliche Schwäche des Kaders, diese Lessor-Lücke eben hineinschlagen kann. Und du hast definitiv eine Panna-Mannschaft, die nackte Verzweiflung braucht, um ihren besten Basketball zu spielen. Die werden das nicht abstellen können. Sie haben jetzt 6-mal hintereinander in den Playoffs Heimvorteil und haben noch nicht einmal beide Spiele gewonnen. Sie sind die Könige des 4. Viertels bisher gewesen. Sie haben Spiel 1 genauso geklaut, das ganze Spiel hinten gewesen und dann eine Monster-Performance in Viertel 4 rausgelassen.
Juancho Hernán Gómez.
Und brutal, dann haben sie, dann führen sie 1-0. Das nächste Spiel führen sie gefühlt das ganze Spiel, sind deutlich vorne und nehmen dann auch wieder den Fuß vom Gas.
Und dann kommt Shane.
Und dann ist es eben dann auch so, dass Kendrick Nunn das erste Mal gefühlt diese ganze Saison 2 schwächere Saisonspiele hat und sie geben das zweite Spiel ab und sind genau da, wo sie nicht sein wollen, aber eben auch irgendwie anscheinend sein müssen. Wir haben das letztes Jahr gesehen, letztes Jahr gegen Maccabi bedarf es fast dann 2 Verletzungen der Starspieler, dass sie sich da ins Final vorgemogelt haben. Und auch da mussten sie erstmal 14 hinten sein gegen Real Madrid, bevor sie ihren 6. defensiven Gang gefunden haben. Und sie spielen nicht mit dieser Verzweiflung. Sie spielen nicht mit dieser, oder in wenigen Sequenzen erst, mit dieser absoluten Greediness, die sie aber irgendwo haben. Und deswegen sind sie für mich immer noch Favorit in dieser Serie. Aber für mich ist greift der Tipp 3-2 da immer noch absolut.
Ja, ja. Also Monsterspiel von Juancho Hernán Gómez in Spiel 1. Am Ende 20 Punkte, 16 Rebounds, 2 Blocks. Er gewinnt ihn hinten raus, das Ding. Jurt Seven hat beim Comeback sofort einen Impact. Und dann in Spiel 2 kommt Larkin, macht 11 seiner 20 Punkte im Schlussviertel. Spielt Poirier ein Monster-Schlussviertel, macht PJ Dozier 14 Punkte und 5 Assists. Und Kendrick Nunn, das muss gehört zur Wahrheit dazu, wird beim letzten Wurf zum möglichen Ausgleich von Poirier eher gefoult als nicht gefoult.
Ich fand auch schon den Pfiff an der Baseline super schwierig gegen Jerian Grant, das direkte technische Foul. Also sie hatten auch da die Möglichkeiten, das Spiel zu ziehen. Aber wenn man beide Spiele sieht, ist, glaube ich, 1-1 das perfekte Ergebnis. Efes macht viele Sachen sehr clever, haben da Wege gefunden, so Kendrick Nunn natürlich super hart nach rechts zu pushen. Damit sind sie ganz recht erfolgreich, auch ein Spieler von seiner Klasse sich da dran anpassen wird. Aber ja, das ist die Serie, von der wir uns ein Spiel 5 erhoffen auf jeden Fall.
Und Shane Larkin knipst einfach den Playoff-Modus an, ist nach Vezenkov zweitbester Playoff-Scorer, macht 18,5 Punkte und was für Würfe und wie. Und ja, da muss man ja nur beim FC Bayern nachfragen, die kriegen ja eh Schluck auf, wenn sie... Nunn bislang 38% vom Zweier, 25% vom Dreier, für seine Verhältnisse eben nur 14,5 Punkte, aber wir wissen alle, was in dieser Woche passieren wird. Also es wird in einem der beiden Spiele... wird es Nunn in absolutem Berserker-Hallo-Europa-Modus geben und vielleicht schon wirklich in diesem dritten Spiel. Und was liefert diese Serie eben auch an Storylines? Also wenn wir ins Spiel 2 nochmal gehen, eben dann mit den fragwürdigen Calls am Ende. Giannakopoulos, der Präsident, wütet bei Social Media nach Spiel 2, droht mit dem Verlassen der Euroleague. Das ist natürlich jetzt das Damoklesschwert, was auch über dieser Liga hängt, mit diesen verrückten Besitzern wie ihm, dass der dann einfach sagt, ja, dann gehe ich eben zur NBA und zur FIBA und ihr könnt mich mal. Mhm. Das ist das eine. Nach Spiel 2 geht Luka Banki aus der Halle, liefert sich ein Wortgefecht mit mehreren türkischen Fans, wird wohl von einem angespuckt. Mhm. Und da haben wir noch nicht darüber geredet, was da in Spiel 1 passiert ist. Das Spiel ist vorbei, Panna gewinnt und Ergin Ataman auf der Pressekonferenz nach dem Spiel dreht komplett durch, weil Luka Banki das Abschlusstraining nicht bei Panathinaikos in der Halle hat stattfinden lassen, sondern bei Olympiakos und da quasi einen Spionagevorwurf wittert, dem sich Ergin Ataman in seiner Karriere schon häufiger aussetzen musste. Mhm. Also das gab schon häufiger, dass man gehört hat, ja, der tapet ja die Trainings der gegnerischen Mannschaft und er ist komplett durch. Und dann haben wir natürlich alles, was Panna eben auch sonst in so eine Serie mit reinbringt. Ne? Diese Irren.
Diese Irren, natürlich. Du bauschst es auf. Der Rest der Welt ist gegen uns. Aber diese Diskussion über die Spionage fand ich super spannend, weil ich kenne diese... Also es ist immer Thema, egal in welche Halle du fährst. Dein Head Coach wird differenzieren zwischen Trainingshallen oder Hallen, die sicher sind, in Anführungszeichen, und Hallen, von denen er ausgeht.
Hallen, die sicher sind?
Ja.
Okay.
Also,
und wie sieht die Differenzierung aus?
Ich verspreche dir, es gibt keinen Head Coach, der nicht zumindest sich damit auseinandergesetzt hat, in welche Halle er fährt und wer der Head Coach ist. Und ob er da, welche Trainingsinhalte er durchgeht am Tag des Spiels oder am Tag vom Spiel und welche nicht. Gibt es nicht. Und ich bin mir sicher, dass nahezu jeder Trainer eine Liste hat, eine ungefähre Liste im Kopf, von denen er sagt, den traue ich nicht und den traue ich. Das ist absolut, das ist ein Riesenthema. Du siehst es nie, aber es ist definitiv. Ich habe auch schon für Coaches gespielt, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass auch ordentlich... Oder zumindest ich weiß von einem von meinen Trainern, der einen Ruf als Extrem-Spion hat, als unsauber. Ja. Okay. Aber das gehört dazu. Was jetzt natürlich die Sache eskaliert, ist tatsächlich, also in meiner Handhabe, in Bayer von Ratio auf Farm Ulm wurde es so gesteuert, wir sind immer in die gleiche Halle gegangen und haben einfach nur in unsere Trainingsinhalte angepasst. Das heißt, wir sind im Zweifel, halt haben wir Sachen... Zum Beispiel, normalerweise gehen wir das erste Play durch. Also, erste 5 aufs Feld, letztes, wir machen Shootaround, erste 5 nochmal aufs Feld, heute die ersten 2 Plays und dann läufst du die durch. Okay. So, das lässt du dann natürlich einfach weg, wenn du in der Halle bist, wo du ziemlich sicher bist, dass da ein paar Augenpaare irgendwo sind. Natürlich läuft dann Physio durch die Halle und guckt, ob er irgendwo rote Lichter an den Fenstern und so in den VIP-Raum, in den VIP-Logen sieht. Natürlich guckt er mal, läuft dann Physio durch die Halle und lüftet mal den Vorhang hier so und wackelt mal dran. Das gehört alles dazu. Aber dass jemand dann halt einfach sagt, ich trainiere nicht bei euch. Und es ist ja nicht nur, dass es irgendein Verein ist, sondern es ist ja jetzt so, Luca Banki arbeitet bei FS, da sind ähnliche Co-Trainer wie vielleicht noch bei Ataman. Das heißt, die ganzen Kommunikationswege sind in eine oder andere Richtung da. Das kann natürlich auch genauso heißen, dass die tatsächliche Wut eher von Ataman vielleicht auch auf seine Assistenztrainer ist. Weil er das Gefühl hat, die sagen vielleicht, Luca Banki, normalerweise müssten sie ihm ja sagen, ey, Luca, mach dir doch keine Gedanken. Ich habe jahrelang mit dem zusammengearbeitet. Da ist doch nichts. Da können wir doch unbeschwert trainieren. Aber machen sie ja nicht, sondern sie fahren ja nach Piräus und trainieren da. Das heißt ja, es ist nicht nur ein verletzter Stolz oder ein Gefühl von Luca Banki, der sich irgendwo jetzt ja seine alte Liebe trainiert, sondern auch die Infrastruktur und die Leute von früher, die ja theoretisch für ihn hätten bürgen können, das aber offensichtlich nicht getan.
Und das haben. Kann natürlich ein Ergin Ataman nicht auf sich sitzen lassen, auch nicht auf einer Pressekonferenz, nachdem man gerade ein Spiel gewonnen hat, wird das Fass natürlich trotzdem aufgemacht und so wird er ist ja nicht ganz so unerträglich wie sein Präsident, aber es ist dann trotzdem etwas, was natürlich Playoff-Serien und diese Euroleague-Saison auch so krass anreichert mit Storylines, das darf man einfach... Es ist ein Entertainment-Faktor. Ich weiß, viele Leute, auch völlig zu Recht, finden die beide unsäglich. Mhm. Aber es ist etwas, was wir mitnehmen, weil es zur Liga gehört. Es ist das NBA-artigste, würde ich fast sagen, was wir an der Euroleague haben.
Ja, wobei ich auch mich jetzt kein, mir würde jetzt auch nicht sofort ein NBA-Name einfallen. Coaches, die so gnadenlos offen sind. Für mich ist es wirklich in der heutigen Zeit absolut fast ein Unikat, die Stellung, die Ataman hat, weil er eben einfach genau die Sachen anspricht. Er postet selber auf Instagram, Bazokas, my friend, you know how this is gonna end. I'm gonna win. So, du kannst es nicht verhindern. So, das sind halt Dinge, und ich differenziere auch für mich glasklar zwischen Giannakopoulos, dem Besitzer, den ich für mich einfach, das hat für mich nichts, das ist für mich ohne Klasse, das ist für mich einfach oft auch ganz schlimm polemisch und billig, was er in den Jahren produziert hat. Und aber am Ende ist es bei Ataman oft eben, werden die Sachen, die Ataman halt anspricht, da finde ich ihn einfach kultig. Also es fehlt da manchmal die Klasse, ja. Aber ich finde, jemand, der so abliefert wie er und dann aber so offen und so spannend mit solchen Sachen umgeht, aber auch, weil er sich selber eben damit oft in die Bringschuld bringt.
Das stimmt.
Das finde ich cool.
Es
ist nicht
Druck,
immer nur Druck auf die Schiris, Druck auf sonst, wenn er sagt, ey, die Mannschaft ist so gut, wir müssen das Ding gewinnen und wir gehen, ich garantiere den 8. Titel oder wie auch immer, welche Sachen
er... Letzte Saison, er sagt, wenn wir nicht ins Final Four kommen, bin ich weg.
Tschüss. Genau, er ist 2-0 hinten gegen Piräus und sagt, wir gewinnen die Meisterschaft, so könnt ihr Gift drauf nehmen. Und wer sowas macht und auch indirekt dann immer sich mit und seine Spieler mit unter Druck setzt, da habe ich mehr Respekt für und das finde ich, ich finde cool, dass das in der Euroleague existiert, auch wenn du natürlich nicht 10 Ataman haben kannst, weil dann ist es eine Shitshow, aber für mich ist es auch nicht das Gleiche, was Besitzer und was Trainer
machen. Das stimmt. Da ist schon noch ein eklatanter Unterschied, auch wenn man sonst so mitbekommt, was Giannakopoulos so von sich gibt. Fantastische Serie, genießt diese beiden Spiele. Wir wissen ja, dass es diese beiden Spiele auf jeden Fall geben wird, live zu sehen bei uns bei Magenta Sport. Und dann parallel am Mittwoch eben auch Spiel 3 in Barcelona. Monaco zum ersten Mal auswärts gefordert, Daniel Theiss und Co. souverän vorne gegen Barca. Ich zittere um meinen Einsatz, am Freitag würde ich Spiel 4 machen. Bin nicht sicher, ob ich dazu komme. Kannst du mir irgendwie Hoffnung machen? Meinst du, das Barca-Imperium ist in der Lage, zurückzuschlagen bei 0-2?
Eigentlich wirkt es nicht so. Also das ist wirklich die Mannschaft, die bei den 8 Teams, wo ich völlig falsch lag. Die Mannschaft hat mich die ganze Saison wahnsinnig gemacht, Monaco. Ich hatte ein schlechtes Gefühl, ich habe dann auch vielleicht manchmal verzerrt es auch oder ich habe sie einfach wirklich nicht richtig gelesen, habe das nicht gesehen, den Impact von Daniel nicht komplett da eingerechnet, nicht die Coaching-Leistung von Spanoulis und vor allen Dingen nicht die Kohäsion, die da existiert. Das ist eine Mannschaft, die völlig konträr zu dem, was mein Bauchgefühl war, dass sie irgendwo, wenn es schwierig wird, wenn es anfängt zu kriseln, auseinanderfällt, die sind vielleicht so zusammen wie aktuell keine andere Mannschaft für mich. Ist eine Mannschaft, die so aggressiv wirkt, die schnell wirkt, die zu spritzig, zu athletisch ist für Barcelona, zu entschlossen. Spielen sich jetzt Fastbreak-Punkte ohne Ende durch Turnover, allein in Blossom Game in Spiel 2, wie oft er da irgendwie ballführende Spieler dafür zu bringt, den Ball erstmal aufzunehmen, nicht zu wissen, wo der freie Pass ist. Barca ist phasenweise noch nah genug dran, dass du sagen kannst, zu Hause können sie. Natürlich ist Barca immer gut genug, um ein Spiel zu gewinnen. Die Serie ist nicht zwangsläufig durch, aber Monaco ist definitiv eine andere Mannschaft, als ich sie bewertet habe oder als ich von ihnen gedacht habe
vor Playoff-Start. Ich muss auch Abbitte leisten. Ich habe es gar nicht gekauft, wirklich überhaupt nicht. Und habe ja dann, glaube ich, sogar 3-1 für Barca gesagt, einfach um auch noch mal ein bisschen,
ja, klar,
eine kleine Würze reinzubringen. Aber es ist wirklich krass, also allein dieses zweite Spiel, Alpha Diallo macht 21, Mam Jaité und im ersten Spiel natürlich wieder Thais monströse 22 ja. Punkte. Da gab es ja wirklich eine Phase, da hatte Barca überhaupt kein Mittel gegen Daniel Thais, gar keins. Nee. Sie waren völlig am Verzweifeln an unserem deutschen Nationalcenter.
Ja, und es ist einfach, Montejunas ist ad acta gelegt. Es ist kein Faktor mehr, ja. Keine Sekunde. Corneli spielt keine Sekunde, sondern es ist jetzt Jaité und Daniel Thais. Und wir sind dadurch ultra schnell, wir sind offensiv, haben ein bisschen mehr Firepower, wir sind athletisch. Und wir haben mit Blossom Game auf der 4 oder sogar richtig Smallball auf der 4 mit Diallo und dann mit Lloyd. Sind wir einfach schnell und die sind hungrig. Das siehst du denen an. Die waren jetzt, die wähnten sich jetzt auch seit 2 Jahren irgendwie als eine der besten Mannschaften. Und sie gehören ins Final Four. Und sie waren vor 2 Jahren da, sie waren letztes Jahr nicht da. Aber das ist irgendwie eine Mannschaft, die sich, glaube ich, selber eine gute Geschichte erzählt, die mit ihrem Star jemand hat, der natürlich bisher unvollendet ist mit Mike James und der es vielleicht so dringend braucht, diesen Titel wie kein anderer Spieler. Und sie haben einfach drumherum wirklich Soldaten, die für ihn Wahnsinn. Bereit sind zu marschieren.
Ja, ne? Ja, das stimmt. Das habe ich, glaube ich, auch einfach unterschätzt, weil ich irgendwie dann doch immer noch so im Hinterkopf habe, wenn es dann um die Wurst geht, dann traue ich James und Okoro und Leuten nicht genug.
Okoro spielt fantastisch.
Ja, ja, ja.
Zweites Spiel, nicht so sein Dreier nicht getroffen, aber dann eben 8 Assists, erstes Spiel dominiert. Strassel mit Minuten nochmal. Mike James, schwaches Spiel gemacht, letztes Spiel 2. Sie gewinnen es trotzdem mit 10, 15 Punkten.
German Watch auch da nochmal. Daniel haben wir gehighlightet und werden wir ja dann, so wie die Lage ist, auch schönerweise im Final Four noch dick highlighten können. Mathieu Grujicic, eines der größten deutschen Basketballtalente, kommt ausgerechnet in den Playoffs für Barcelona zu seinen ersten beiden Euroleague-Spielen, macht seine ersten 3 Punkte, also hat in jedem Spiel auch gescored.
Scored immer, Mann, bring ihn einfach. Come on, Penaroya, der scored immer.
Also das wollen wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen. Ansonsten versucht Kevin Panther irgendwie das Ding zu regeln, aber er alleine wird nicht reichen. Und die treffen dann eben auf den Sieger der letzten Serie, über die wir noch reden wollen. Wir konnten natürlich heute Spiel 3 nicht gucken, das hat Körny kommentiert, während wir da uns um die Verlängerung gekümmert haben. Real gegen Olympiakos, jetzt nur noch 1-2. Denn Real Madrid, mein lieber Per Günther, und ich weiß, das wühlt dir die Eingeweide auf. Ist doch noch lange nicht raus aus dieser Serie. Oder ist es nur noch ein ganz letztes kleines Flirren, dass sie das doch mit ihrem Stolz nicht vereinbaren konnten, gestreamt
zu werden? Also Benjamin, hier ist mein Problem. Ich stecke in einem klassischen Dilemma. Ich habe die letzten Monate von Olympiakos gesehen. Ich habe mir große Sorgen um ihr Guardplay gemacht. Wir haben es besprochen. Sabin Lee ist nicht die Antwort, wenn es später gegen Kendrick Nunn und Co. geht. Thomas Walker nach Rückenverletzung, 3 Monate raus, zum Spezialisten geflogen und so weiter, ist definitiv nicht die Antwort. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass er quasi alleine die Siegchancen in so einem Final vornehmen kann.
Vildosa war auch verletzt.
Luca Vildosa ist der 13. Mann von Panathinaikos, der rübergekommen ist. Auch verletzt gewesen. So, jetzt hast du mit Jack McKissick jemanden, den ich liebe, aber du hast insgesamt einfach so eine Mischung. Du hast noch Keenan Evans, der vielleicht irgendwie mittrainiert, aber nicht spielt. Und Olympiakos hat gerade wieder die letzten Monate, wird es offensiv wieder holprig. Der Dreier fällt wieder nicht, die Freiwürfe fallen wieder nicht, im Halbfeld wird es wieder zäher. Und du hast das Gefühl, sie steuern wieder auf diesen Sumpf, so auf so einen Treibsand zu. Und jetzt musste ich mich entscheiden zwischen eine Olympiakos-Mannschaft, an die ich nicht wirklich glaube, aber die noch gut ist, und eine Realmannschaft, an die ich, mit der ich nichts zu tun haben will.
Die Ente.
Die absolute Ente, die Gato, nee, nicht die Gato, die Pato, natürlich mit P. Quack, quack.
Was war Gato, die Katze?
Gato ist Katze, ja.
Im Spanischen sind wir gerade unterwegs.
Genau, wir sind gerade im Spanischen unterwegs, in der spanischen Tierwelt. Fauna.
Los Animales.
Genau. Und da musste ich, auch wenn irgendwo in meinem Hinterkopf war, dass die Gefahr besteht, dass Real Madrid Spiele gewinnt, weil Olympiakos einfach nicht die beste Mannschaft in der EuroLeague aktuell ist. Und weil, wenn Real irgendwas kann, dann ist es eine Mannschaft, die offensive Probleme hat, dann wirklich zu ersticken. Weil das Einzige, was sie haben, ist eine akzeptable Offensive. Also Real Madrid macht heute 80 Punkte, hat davor einmal 71 und einmal 72 gemacht. Deren Offensive ist in absoluten Shambles, ist in einem Scherbenhaufen. Campazzo spielt grausame Playoffs. Sie haben heute aber, sie haben auch mit Abstrichen in Viertel 2 das Coaching marginal verändert, bisschen weniger Garuba auf der 4, bisschen mehr Hezonja auf der 4.
Spiel 2 meinst du?
Ja, Spiel 2 ganz
angepasst.
Genau.
Ja, deutlich
genau.
Besser rausgekommen.
Bisschen was gemacht, bisschen angepasst, dass es zumindest besser wirkt. Sie wirken mannschaftlich zumindest geschlossener, als wir das sonst gesehen haben. Sie haben heute gefightet und trotzdem ist es für mich, sind sie für mich kein Titelfavorit. Auch, also sie, ich wäre mir normalerweise recht sicher, dass wenn Fournier, wenn ich wüsste, was Fournier hatte, hat heute nicht gespielt. Und genau deswegen hat er eben diese Situation bei Olympiakos so verschärft. Also heute war es Walk-up, 20 Minuten. Heute schießt er eben diese zwei Freiwürfe daneben. Heute ist ständig jemand auf dem Platz, der nicht gefährlich wirkt. Du hast dann eben 32 Minuten Williams Goss auf dem Feld. Das ist jetzt, genau diese Sachen werden jetzt natürlich durch diese Fournier-Abwesenheit noch mal mehr in den Vordergrund gespült. Und dann sieht es auch wieder aus, wie Olympiakos manchmal in großen Spielen aussieht offensiv. Letztes Jahr gegen Panna 0-2 Vorsprung verspielt, letztes Jahr untergegangen im Final Four. Ja, schwierig. Du hast eben dann jetzt zwei Mannschaften, die für mich schon auch eine Nase weg sind von den anderen Top-Teams. Und ich glaube trotzdem, dass Olympiakos sich durchsetzen wird, wahrscheinlich sogar in Spiel 4.
Fournier hat Knöchel, was auch immer das genau bedeutet, müssen wir dann sehen, auch für dieses vierte Spiel. Es ist, also ich hebe mir die Frage auf dafür, wenn wir quasi ein Fazit ziehen nach dem Final Four, ob, wenn in diesem Jahr wieder nicht der Titel für Olympiakos bei rausspringen sollte, also erstens ist es wahrscheinlich unfair, weil es natürlich, das Final Four ist ja das Unfairere im Vergleich zu den Playoffs, weil es einfach mehr tagesformabhängig ist. Und trotzdem, jetzt mal gesponnen, wie oft willst du denn noch dominant Hauptrundenerster werden mit diesem System und diesem Teamplay und so weiter und so fort, wenn dann am Ende eben wieder nicht die Hand am Pokal ist? Das ist eine Frage, finde ich, die können wir mal am Ende der Saison besprechen.
Und am Ende hat sich das abgezeichnet. Namen, also es ist dann ein Mix aus Tyler Dorsey ist so ein Name, der auch noch mitverpflichtet wurde. Für mich ist beispielsweise Lorenzo Brown, den ein Stadtrivale holt. Wenn du den holst, ist es für mich eine andere Mannschaft.
Ja, total.
Und es ist für mich dieses, du hast 6 Guards und mit 6 Fragezeichen. Ja, das ist...
Sie haben, glaube ich, Evans verpflichtet, bevor er sich in Litauen verletzt hat. Ne? So war das, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist halt nochmal so dieser kranke Shotmaker. Wenn der, ist auch wurscht, ich verstehe, was du meinst. Es fehlt so dieser... Ja, es fehlt so dieses...
Ja, du hast aus 7 von denen, mach 2 gute.
Ja.
Oder mach von mir 4 mittelgute und eine Granate. Ja.
Lass mal ganz kurz überlegen, wenn wir so die Euroleague durchgehen, was rennt dann noch so auf den Guards-Positionen rum? Also Lorenzo Brown ist einer, auch vielleicht von einem kleineren Team. Ich überlege gerade, wer könnte noch in die Kategorie fallen? Wen haben wir bei anderen? Weil es braucht ja keinen... Also, oder... Na doch, ein Granaten-Scoring-Guard würde auch...
Doch, das brauchst du. Die Frage war eben, die Idee war, okay, Vesenkov kommt zurück, dadurch wird alles natürlich erstmal einfacher, dadurch entstehen wieder mehr Raum und du hast mehr Platz. Und Fournier soll derjenige sein, der dafür sorgt, dass im Halbfeld und mit Ablauf der 24-Sekunden-Uhr und diese ganzen Geschichten, das soll Fournier sein. Und das war ja auch in vielen Spielen. Und wir waren im Oaka und haben das gesehen, haben gesagt, okay, da haben sie eine neue Dimension. So, aber die Fragezeichen im Hintergrund wurden halt jetzt wieder noch größer und jetzt ist Fournier halt mal wieder ein Spiel nicht da. Und dann machst du wieder gerade 70 Punkte.
Ja, aber es wird trotzdem zum Weiterkommen reichen. Ich habe einfach noch zu präsent, weil ich habe Spiel 2 gemacht, habe mir Spiel 1 dann nochmal angeguckt. Wie kann man so in Playoffs starten wie Real Madrid? Also war ja wirklich...
Das Spiel 1 war frech.
Also der katastrophalste Start in ein Spiel 1 und in einem Playoffs, die du dir vorstellen kannst. Nicht nur, dass es dann 2-12 steht, dass es 6-21 steht, sondern von der ganzen vom Ansatz, von der Körpersprache, von allem, dieses Starting Lineup von Matteo, der fliegt dann direkt zu Beginn drittes Viertel raus. Das war ja wirklich, als willst du allen aufs Brot schmieren, dieses Jahr sind wir wirklich nichts. Mhm. Also, und irgendwie sind sie doch jetzt wieder in der Verlosung drin. Naja, wir werden das sehen. Übrigens auch noch interessanter Randaspekt wohl Spiel 1, weil das ist schon auch ein Unterschied. Also wir müssen da auch einmal vor Ort sein, irgendwann mal im Peace and Friendship Stadium. Mhm. Aber Oaxaca aktuell, was wir so mitbekommen, ist halt da, dass größer als Zeichen ist bei Grün. Es muss die beste Stimmung seit Jahren im Olympiakos-Tempel gewesen sein. Vielleicht kriegen wir ja doch ein Spiel 5 und gehen nochmal nach Piräus zurück. Schauen wir mal. Nochmal der Programmhinweis. Mittwochabend, Barca gegen Monaco 18:45, Efes gegen Panna um 19:30 Uhr. Donnerstag jetzt fix ein Spiel 3 Real gegen Olympiakos und Freitag auf jeden Fall fix ein Spiel 4 FS gegen Panna. Und ich hoffe auch noch, dass ich irgendwie bei Barca Monaco Spiel 4 auch noch von der Leine gelassen werde. The Huddle dann übrigens auch noch zu gucken bei uns auf der Plattform. Wie gesagt, die Folge seit Sonntag online und die letzte Folge dieser Saison dann mit dem Play-in-Wahnsinn kommt am 18.05. Ein kleiner abschließender Blick, Günni, und dann haben wir auch wirklich lang genug gearbeitet heute Abend, in die NBA mit der wichtigsten Frage überhaupt. Hast du schon mal, irgendwo ist dir schon mal die Situation untergekommen, dass eine Mannschaft, bei der du gespielt hast oder gegen die du gespielt hast, oder hast du das irgendwo mal gesehen, außer, keine Ahnung, im Jugendbereich, dass eine Mannschaft für zwei Hälften, für eine komplette zweite Hälfte, wie das die Lakers in Spiel 4 gegen die Timberwolves gemacht haben, komplett mit den gleichen 5 durchgespielt wird. JJ Redick hat Doncic, LeBron und Co. Er hat über die beiden Viertel 3 und 4 gar nicht gewechselt. Und das ist natürlich, wird, sagen wir mal, rege diskutiert in den USA. Und du hast ja uns schon mal so ein bisschen in deinen Kopf reingucken lassen, wie sich das, deine Gedanken, wie das wäre, so immer wieder in diesem Block 5 rein, 5 raus, kalter Spieler und so weiter. Was fangen wir denn jetzt damit an?
Was fangen wir damit an? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich schon mal ein Teil davon war, vor allen Dingen nicht mit in dem Sinne, dass es die besten 5 sind. Ich glaube, dass ich beispielsweise sicherlich schon mal ein Teil von etwas war, wo ich wahrscheinlich dann auf der Bank saß als Starter und der Coach demonstrativ die letzten 15 Minuten des Spiels Spieler 7 bis 12 gebracht hat. Und gesagt hat, die kämpfen, schaut sie euch an. So, die spielen jetzt durch und keiner von euch kommt mehr aufs Feld. Das glaube ich, das habe ich schon mal erlebt. So, das fühlt sich so an, als wäre da irgendwo was in meinem Hinterkopf. Aber wenn du sagst, ich habe tatsächlich nur 5 Spieler, von denen ich glaube, dass sie, auch wenn sie müde sind und irgendwann nur noch auf 80% laufen, immer noch besser sind als der Rest des Kaders. Das hat natürlich auch immer die Gefahr, so eine kleine Dynamik da auch wieder auszulösen. Vor allen Dingen, wenn einer von den 2 oder von den 5 40 Jahre alt ist und dann auch wirklich so aussieht, als hätte er die ganze zweite Halbzeit durchgespielt und der andere mit generellen Fragezeichen zu seiner, sag ich mal, Grundfitness.
Luka Doncic,
der zweite von den beiden ist oder von den 5 ist, dann wirft das Fragezeichen auf. Es hat immer was mit Signal zu tun. Also das ist klar. Das hat immer was mit Unzufriedenheit zu tun. Weil deine Ratio erzählt dir das nicht. Und JJ Redick, wir halten ihn ja für einen der zerebralsten so neuen Trainer, die wahnsinnig viel kombinieren, die Erfahrungswerte kombinieren mit Daten, mit wieder einer Toughness, mit einer Chance, auch Stars hart anzusprechen und so weiter. Das sind ja wahnsinnig viele spannende Elemente, die er so in seiner sehr, sehr jungen Coaching-Karriere schon so an den Tag legt. Dann ist das irgendwie auch kein Zufall schon, dass dann zumindest nicht 2 Leute nochmal irgendwie rauskommen und irgendjemand nochmal eine Chance kommt.
Bei 2-1 in der Serie, in einem super engen Spiel, was man am Ende verliert. Es gab strittige Schiedsrichterentscheidungen. Reeves hat den letzten Wurf und die Lakers liegen gegen die Timberwolves hinten, bei denen der Ant-Man wirklich endgültig in den Superstar-Olymp, gerade finde ich, in dieser Serie schon aufsteigt. Weil das ist auch so, ich finde, er ist irgendwie ein bisschen der Ataman unter den Spielern mit seiner Art und Weise. Er belegt sich ja auch durch seine Aussagen, durch sein Verhalten auf dem Feld mit so viel Druck, aber er liefert halt auch, ne? Das finde ich schon bemerkenswert an diesem Typen. Die Playoffs machen Bock, die machen Spaß. Es ist teilweise purer Wahnsinn. Die Nuggets-Clippers-Serie mit 2-2 und dem Tipp-Dunk von Aaron Gordon zum späten Sieg. Eine unfassbare Serie, wirklich eine unfassbare Serie. Kawhi Leonard, Grüße. Auch Warriors-Rockets, geniale Momente mit Jimmy Butler, der zurückkommt. Bittere Verletzung bei Milwaukee mit Damian Lillard, der sich schwer verletzt.
Und wir wurden beraubt. Wir wurden, die Detroit Pistons wurden wir wurden alle stellvertretend beraubt. Ob des No Calls.
Ja. Die liegen jetzt 1-3 hin gegen New York.
Und wie gesagt, wenn du dir so das große Ganze, wenn du rauszoomst, Cleveland, Miami war quasi keine Serie. Orlando hat zumindest ein Spiel gewonnen. Trotzdem gehst du davon aus, dass das Ding wahrscheinlich mit 4-1 dann zu Ende geht. Indiana wird das auch dicht machen. Jetzt ist Dame noch nicht da. Das heißt, im Osten gibt es quasi keine wirklich kompetitive Serie. Dann wäre natürlich so ein Knicks-Detroit schon noch 2-2 sähe jetzt deutlich besser aus, gerade weil es im Westen eben auch sich so mehr oder weniger zurechtdrückt, dass es da vielleicht in dieser gesamten ersten Runde nur eine richtig knappe Serie gibt. Ja. Und da war einfach mehr Potenzial drin. Also es gibt schon auch tolle Spiele, jetzt gerade Houston gegen Golden State war ein wahnsinniges Spiel. Da ist so viel in der Luft. Also ich meine, man kann sich nicht mehr wünschen, mehr Dylan Brooks und
Draymond Green.
Und das ist wirklich großartig, so ein Up-and-Coming-Team, was so gritty und so tough und so nasty ist gegen die Altmeister. Aber wenn wir da im Endeffekt vielleicht nur mit einem Spiel 6, vielleicht sogar komplett ohne Spiel 7 rausgehen, dann ist das irgendwie ein Stück weit schade.
Das ist wenig. Das stimmt. Auch da nochmal kurz die German Watch, also Dennis Schröder und die Pistons hast du angesprochen, die sahen eigentlich schon in Spiel 1 wie auf der Siegerstraße ein, brechen dann ein, liegen jetzt 1-3 hinten, weil auch Jalen Brunson unglaublich für New York spielt. Die Zahlen von Dennis, 28 Minuten, 13 Punkte und er trifft in diesen Playoffs bei über 3 Versuchen von draußen 61% seiner Dreier. Und da sind wir dann automatisch auch schon, macht 20 bei diesem Spiel 2, wo sie ausgleichen, da sind wir dann automatisch auch schon bei Franz Wagner, bei dem leider wieder das Thema ist, also wie hat Zach Lowe so schön in seinem Podcast gesagt, es ist Wahnsinn, wie gut er ist, obwohl er einfach von draußen nichts trifft. Also und was er für einen Einfluss auf das Spiel hat, wie gut wäre er erst, wenn da nicht 21% Dreierquote, wie jetzt in dieser Postseason stehen würden, bei 8 Versuchen, sondern zumindest mal eine 3 vorne. Es ist so bitter und bei jedem Fehlversuch zucke ich zusammen, weil ich mir denke, das gibt's doch nicht, Mann. Der Typ macht 26 Punkte im Schnitt. Jetzt lass ihn doch zumindest mal noch pro Spiel einen mehr durch die Reuse gehen. Das ist so schade. Wir haben wieder, das Thema bleibt, ne? Es wird das...
Das Gefährliche ist ja einfach, und weswegen ich auch nie darüber sprechen will, über Franz Dreier, ist, weil es einen Hitch gibt. Also es gibt eine spürbare oder eine sichtbare vorher, nachher von seinem Wurf, wie der Wurf vor 4 Jahren aussah oder vor 3 Jahren aussah und wie er jetzt aussieht. Und man sieht auch, wie es aussieht, wenn er aus dem Dribbling aus dem Zweierbereich wirft und wie es aussieht, wenn er Zeit hat vorher und über den Wurf nachdenkt und in einer Dreilinie den Ball kriegt. Dann ist so ein kleiner Stopper, so eine kleine, den Ball so ein bisschen nach vorne gebrachte, unnatürliche Bewegung. Und das ist ja das, weswegen es allen Sportlern den Rücken kalt runterläuft. Weil das ist was für mich, glaube ich, am meisten präsent ist aus dem Golfsport. Das ist was ältere Golfer, also was erlebt haben. Es gibt wahrscheinlich keinen Golfer, der nicht erzählt, da nennt man es die Yips. Also es ist was oft mit dem Putten zu tun hat irgendwie, dass du irgendwann so oft einen kurzen Putt daneben geschoben hast, dass du irgendwann einmal in so eine psychische Barriere reinläufst, wo du nicht mehr einfach die einfachsten Dinge werden dann zu den ganz, ganz schwierigen Aufgaben. Ich weiß, dass ich mit, dass ich selber, ich habe dir oft genug auch hier im Podcast erzählt, dass ich Phasen hatte, wo ich so verunsichert, wo du dich so verlierst auf diesem Weg, deinen Wurf zu fixen. Also wenn du anfängst, daran rumzuschrauben, weil es eben gelernt ist als Kind, als was Natürlichstes. Das ist, du wahrscheinlich bist du 18, denkst du nie wirklich, wenn du einen Basketball spielst, über deinen Wurf nach. So, und wenn das dich dann einholt und du da entweder was aufbrechen musst während der Saison und dann wieder, das ist ein Irrweg, der wirklich, also ich weiß nicht, ob es für einen Sportler was Schlimmeres gibt, weil du dann eben wieder sagst, okay, was ist Status Quo? jetzt muss ich mir jemanden suchen, den ich so vertraue, dass er mich wieder hinführen kann. So, und wo will ich jetzt hin? Will ich jetzt was Neues machen? Will ich dahin, wo ich vorher wieder war? So, wie lange gebe ich dem jetzt Zeit? Jetzt sagen wir, ich versuche was Neues. Ich habe einen neuen Gedanken beim Wurf oder ich habe wirklich eine neue Mechanik. So, jetzt habe ich das 4 Monate probiert und habe 4 Monate nichts getroffen. Fühle mich jetzt aber immer noch nicht so wohl wie den Wurf, den ich mein ganzes Leben lang geworfen habe. Und gehe ich jetzt wieder zurück. Und dann geht natürlich das Chaos. Dann kannst du dir vorstellen, so, habe ich jetzt die Nerven, das durchzuziehen? Werfe ich jetzt 2 Jahre im Zweifel mit dem Anführungszeichen, mit dem neuen Wurf oder mit einem neuen Element? Das sind Sachen, da kriege ich Beklemmungszustände, weil ich da durchgegangen bin zum Ende meiner Karriere und ich das grausam finde, dass jemand da jetzt so in so einem Alter und auf der Bühne und unter diesen hellen Lichtern so, zumindest so scheint, als wäre er gerade irgendwo auf so einem Pfad.
Ja, und das kann keiner von uns Otto-Normalmenschen nachempfinden, der kein Basketballer war. Was das mit einem macht und wie sich das in die Birne reinschiebt. Trotzdem auch da nochmal, er macht dann 32 zu diesem wichtigen 1-2-Sieg.
Er ist so ein geiler Basketballspieler.
Er ist so ein unglaublich geiler Basketballer. Das gehört dann auch dazu. Tristan hat, glaube ich, bisher nur 1 Minute bekommen. Und Isaiah Hartenstein, haben wir schon erwähnt, ist mit OKC einmal über Memphis drüber gewalzt. Und den werden wir lange in diesen Playoffs
haben. Ja, haben wir vielleicht nicht eigentlich erwähnt, zumindest das einmal Thomas Isalo an der Seitenlinie zu sehen und seine Mannschaft liegt mit 60 Punkten hinten.
Und die gehen jetzt da raus, mal gucken, was da mit Ja Morant ist. Er hat gesagt, ach warum, also ich würde schon trotzdem auch noch weitermachen nächstes Jahr als Coach. Das gucken wir uns genau an. Also, die Playoffs laufen in den fantastischen Ligen. Euroleague bei Magenta Sport gucken. Ihr könnt jetzt noch live mit dabei sein wie Per Günther. Ihr habt schon den Namen gelesen dieser Folge, aber du darfst jetzt entscheiden, ob die Folge heißt Rote Lampe hinterm Vorhang oder Rote Lampe im VIP-Raum. Ich würde sagen hinterm Vorhang, oder?
Gerne hinterm Vorhang auch, ja.
Rote Lampe hinterm Vorhang ist das Letzte, was ihr von uns zu hören bekommt hier. Das soll es gewesen sein. Günni, vielen Dank. Ab ins Bett. Feierabend.
Gutes Nächtle.